Lieber Vater, wir sind ganz und vollkommen angewiesen auf dich. Wir beugen uns vor dir, vor deiner Größe, deiner Majestät, vor all dem, was du für uns getan hast, wie du mit uns gehst, uns führst und leitest. Vater, wir bitten dich, dass wir fest an deiner Hand sein dürfen, bleiben dürfen und vor allem, dass du uns durch dein Wort auch immer wieder neu tiefer hineinführst in die Erkenntnis deines Wesens. Amen. Ihr Lieben, ich möchte aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem Kapitel 55, zwei Verse lesen. Vers 8 und 9, Jesaja 55, 8 und 9, sind sehr bekannte Verse, über die wir heute ein wenig nachdenken wollen. Da heißt es aus dem Munde Gottes: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jeder von uns hat dieses Wort gelesen, gehört. Und es ist eine ganz große Herausforderung für uns, dieses Wort zu erfassen und damit zu leben. Und wir müssen von Anfang an gleich mal feststellen, dass Gott uns zumutet, mit diesem Aussage über sich, über sein Wesen, über seine Wege mit uns zu leben. Ich möchte ein bisschen etwas über die Frage nach der Gotteserkenntnis sagen, über die Wege, wie Gott mit uns geht. Und das ist wichtig, weil wir im Laufe unseres Christseins feststellen, dass Gottes Erkenntnis, das ja das höchste Ziel ist in unserem Leben, dass das ein Prozess ist. Und zwar ein Prozess, der eigentlich unser ganzes Leben hier auf dieser Erde durchzieht und der ein Prozess, der sehr viele verschiedene Gesichter hat. Manche mögen wir, manche mögen wir nicht. Und es ist wichtig, dass wir uns das nicht aussuchen. Wir können uns ja auch gar nicht aussuchen, aber dass wir alle diese Wege, die Gott mit uns geht, wie er sich uns zu erkennen gibt, dass wir die annehmen. Wir verpassen oftmals die tiefste Gotteserkenntnis dadurch, dass wir manche Wege nicht annehmen, nicht annehmen wollen. Darf ich es einmal so sagen? Der Prozess der Erkenntnis Gottes ist ein Prozess vom allgemeinen Erkennen Gottes immer tiefer in ein persönliches Erkennen Gottes. Wir alle haben so mal angefangen. Wir sind als Kinder großgezogen worden und haben in unserer Gesellschaft zumindest wahrscheinlich Religionsunterricht besucht oder durch irgendwelche Dinge und irgendwelche Ereignisse, Umstände, Erziehungen von Gott gehört. Jeder von uns hat irgendwie am Anfang seines Lebens schon von Gott gehört. Mehr oder weniger, je nachdem, in welchen Familien wir geboren sind. Das heißt, unsere erste Gotteserkenntnis hat etwas zu tun mit dem, was wir gehört haben. Manchmal Negatives, manchmal Positives. Und das hat sich in uns eingeprägt. Manchmal haben wir auch schon Erfahrungen gemacht mit Gott, dass er uns da etwas, wir haben einmal gebetet und er hat es erhört und wir sind bewahrt worden vor diesem oder jenem. Wir sind in diese oder Richtung geführt worden und wir haben empfunden, da hat Gott seine Hand im Spiel. Aber trotzdem ist jeder von uns irgendwie groß geworden in einer sehr allgemeinen Gotteserkenntnis, darf ich es einmal so sagen. Und dann gab es einen Punkt, einen Prozess in unserem Leben, wo sich das zugespitzt hat. Wo wir plötzlich irgendwie durch Ereignisse Menschen erlebt haben, wie Gott angefangen hat, persönlich in unser Leben hineinzugreifen und persönlich uns zu rufen. Auf verschiedenste Art und Weise, darüber will ich jetzt gar nicht reden. Aber wo wir gespürt haben, das ist jetzt eine andere Art von Begegnung mit Gott, Erkenntnis Gottes, wo wir vor ihm stehen und er uns ruft. Und zwar ruft in einer Weise, wo wir merken, wo wir ein Stück weit mehr Offenbarung von ihm bekommen haben, nämlich darüber, wo wir in unserem Leben in der Beziehung zu ihm stehen. Das ist ein Ruf, der immer verbunden ist mit einem Ruf zur Umkehr. Jeder von uns hat das erlebt, der Gott schon tiefer begegnet ist. Es geht immer, wenn es persönlich wird, zu einem Ruf zur Umkehr, wo uns Gott zuerst offenbart, was er getan hat in seinem Sohn Jesus. Und dass er für unsere Sünde gestorben ist. Und das ist etwas, wo wir anfangen, wenn Gott zu uns persönlich uns offenbart, dass wir erschüttert werden darüber, dass wir betroffen werden darüber. Ganz persönlich ihn erfahren als denjenigen, der in Jesus Mensch geworden ist und der für unsere Sünden gestorben ist, um uns zu erlösen und zu retten für Zeit und Ewigkeit. Wo wir anfangen zu erkennen seine Liebe. Und das führt dazu, dass wir verstehen, Gott will nicht nur, dass wir erkennen, was er an Großem und Wunderbarem für uns getan hat, sondern er will, dass wir einen Bund mit ihm eingehen. Das ist ein Punkt in einem Prozess der Gotteserkenntnis, wo wir merken, es geht nicht nur darum, dass wir halt irgendwie so glauben, dass es Gott gibt und auch irgendwie mit ihm leben, sondern dass wir verstehen in diesem Prozess, er will einen Bund mit mir. Das heißt, er will, dass ich mein gesamtes Leben in seine Hände lege und ihn den Herrn meines Lebens werden lasse in Jesus Christus. Und von da an, ihr Lieben, fangen wir an, langsam etwas zu verstehen, nämlich wir fangen an zu verstehen, dass dieser Bund der Schlüssel ist zu tieferer Gotteserkenntnis. Menschen werden nie weiterkommen in ihrer Gotteserkenntnis, wenn sie nicht einen Bund mit ihm eingehen. Ein ganz wichtiger Schritt in der Frage nach der Gotteserkenntnis, dass man merkt, erst wenn man einen Bund eingeht mit ihm, dann erschließt er sich. Dann erschließt er sich in Dimensionen, die wir vorher oder ohne, dass wir diesen Bund eingehen, nicht wahrnehmen. Das ist wie bei einer Eheschließung. Erst wenn wir den Bund der Ehe eingehen, erschließt sich Ehe. Ein Ehe ohne Bund ist nie Ehe. Das ist ein Zusammenleben, so wie man mit Gott zusammenleben kann. Aber das wirkliche Geheimnis von Ehe und das sich gegenseitige Offenbarwerden hat mit einem Bund zu tun, einer Verpflichtung miteinander. Sein Bild für Gott, wenn wir uns nicht mit ihm einlassen, dann wird er uns nicht erschließen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich finden lassen. Von ganzem Herzen, das heißt mit allem, was ich bin und habe, da schmeiße ich mich auf ihn. Wenn ich so Gott suche, wird er sich zu erkennen geben. Also das ist ein wichtiger Prozess in der Gotteserkenntnis, dass wir verstehen, wenn wir nicht in einer Bindung an ihn leben, werden wir auch nicht weiterkommen in unserer Gotteserkenntnis. Das ist eine Herausforderung für jeden, der noch nicht sein Leben an Jesus und damit an Gott angeschlossen hat. Wir werden die unser ganzes Leben stehen bleiben auf dieser Basis. Denn Gottes Erkenntnis erschließt sich innerhalb eines Bundes. Und ihr Lieben, wie gesagt, da beginnt's erst. Und das ist das, wovon ich sprechen möchte. Da beginnt erst tiefere, persönliche Gotteserkenntnis. Vorher war es allgemein, jedem zugänglich. Aber wenn wir in einen Bund eintreten, dann beginnt ein neuer Prozess. Und dieser Prozess ist der entscheidende Prozess. In diesen Prozess will uns Gott hineinführen. Und diesen Prozess, von dem möchte Gott, dass wir ihn wahrnehmen in den verschiedenen Ausformungen, wie sich nun Gott uns offenbart. Nun, wir werden entdecken, dass Gott sich uns offenbart, wenn wir diesen Bund eingegangen haben, zum Beispiel durch das Studium des Wortes Gottes. Davon brauche ich auch jetzt nicht reden. Wo wir anfangen zu lesen, wie hat sich Gott durch die Geschichte des Volkes Israel, das ist ja die Bibel, offenbart den Menschen, wie hat er sie geleitet? Wie lässt sich an diesem Geschehen sein Wesen erkennen? Und wir fangen an dieses Wesen Gottes, so wie wir es in der Bibel erkennen, auf unser eigenes Leben anzuwenden. Anfangen zu vertrauen dem Wesen Gottes, weil wir ihn in der Bibel kennengelernt haben. Das ist ein weiterer Bereich, der auch bis zu unserem Lebensende weitergeht. Ein weiterer Bereich, wie wir in eine andere Dimension von Gottes Erkenntnis kommen, ist die Erfahrung, ist das Erleben. Wer einen Bund mit Gott eingegangen hat, wird in einer ganz anderen Dimension anfangen, Gott zu erleben. Gott zu erfahren in dem praktischen Alltag unseres Lebens, in allen Bereichen. Wir werden in einer tieferen Weise ihn erleben, zum Beispiel durch unser Gebet, durch Gebetserhörungen. Wir werden in einer tieferen Weise erleben, wie wir Führungen von Gott erleben, wie wir Zeichen erleben, wie wir Wunder erleben, wie sich so vieles in unserem Leben abspielt, wo wir die Hand Gottes sehen und ihn darin auch erkennen, wie wir von ihm gebraucht werden zum Segen für andere Menschen. Das sind alles Dinge, wo wir Erfahrungen machen, die uns etwas wiedergeben auch von dem, wer Gott ist. Und wir und die Freude in unserem Leben daran, wer dieser Gott ist. Und wie wunderbar es ist, ihm zu dienen. Wie sehr wir von ihm geliebt sind. Das sind Erfahrungen, dass wir erleben, wie er uns liebt. Dass wir erleben, wie er uns tröstet. Dass wir das wirklich erleben, auch im Leid. Das eröffnet uns mehr und mehr das Wesen Gottes. Und ihr Lieben, nun gibt es aber diesen anderen Bereich, auf den ich aufgrund dieses Textes her zu sprechen kommen möchte. Und das müssen wir mit großer Vorsicht tun, mit großer Sensibilität. Da gehen wir in einen Bereich hinein, den Gott uns zumutet und wo man nicht mehr alles erklären kann. Und ich sage es mal so, vielfach gibt es in diesen Prozessen, und das mutet uns Gott zu, Wege und Prozesse, wo sich Gott uns darstellt als der ganz andere. Und das ist eine christliche Erfahrung, nicht eine unchristliche. Wir als Nachfolger Jesu, als Menschen, die einen Bund mit Gott eingegangen haben, wir werden durch Prozesse geführt werden. Nicht ständig, aber es gehört dazu, dass wir Gott kennenlernen als den ganz anderen, wie wir uns ihn überhaupt nicht vorgestellt haben. Und wie wir ihn überhaupt noch nicht gekannt haben. Wir haben ihn kennengelernt in vielfacher Weise. Zunächst einmal darin, dass er uns unendlich liebt und das bleibt. Und trotzdem, das ist eine andere Seite derselben Medaille, erleben wir ihn dann manchmal und werden wir ihn erleben als einer, der ganz, ganz, ganz anders ist und denkt und handelt, als wir es diesem Gott zuordnen wollten. Aufgrund unserer vielen positiven Erfahrungen. Davon spricht auch dieser Text. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. So hoch der Himmel von der Erde entfernt ist, so hoch, so viel, um so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Ihr Lieben, das spricht ja von einer Art von Erfahrung Gottes oder einer Begegnung mit Gott oder Gottes Erkenntnis, die etwas damit zu tun hat, dass wir, wenn wir darin stecken, in einer solchen Phase, sagen müssen, ich kenne Gott eigentlich so gar nicht. Das ist eine andere Seite von Gott, die ich so noch nicht kenne. Und ihr Lieben, das, was damit zunächst einmal ausgedrückt wird, und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, Gott wird immer darauf achten, dass wir den himmelhohen Abstand zwischen ihm als Schöpfer und uns als Geschöpf nicht überschreiten. Das hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Das hat etwas mit Beugen vor ihm zu tun. Er bleibt immer unser Schöpfer. Und da ist ein himmelhoher Unterschied. Und das heißt auch, dass wir nie in eine Situation kommen können, auch am Ende unseres Lebens hier auf dieser Erde, wo wir sozusagen Gott in unsere Westentasche stecken können. Wo wir sozusagen der Meinung sind, aufgrund unserer reichhaltigen Erfahrung mit Gott, wir würden Gott so kennen wie unsere eigene Westentasche. Er wird nie in das Format einer Westentasche hineinpassen. Und Gott sorgt dafür. Und Gott sorgt dafür ganz hundertprozentig bei jedem von uns. Und das müssen wir aushalten. Und das geschieht dadurch, dass Gott Wege führt, die sind unbegreiflich. Und das ist kein Widerspruch zu der anderen Seite der Medaille. Unbegreiflich bis hin zu unlogisch. Aber so völlig unlogisch, dass es für uns sehr schwierig wird, diesen Gott zu akzeptieren. Und ihr Lieben, wenn wir nur in der Bibel zum Beispiel den großen, ich sage es einmal so jetzt, den großen Heilsweg Gottes mit den Menschen anschauen, welchen Weg Gott gegangen ist, das ist absolut unlogisch. Das ist so fern von jeder Logik von uns Menschen, von etwas, wo wir denken, so würden wir es nie machen, so wie Gott es gemacht hat. Und er mutet es uns zu, dass wir so, wie er es gemacht hat, akzeptieren, obwohl er darin als unlogisch erscheint. Er erschafft eine Menschheit und sagt, sie ist gut. Und dann lässt er zu, dass diese Menschheit sündig wird. Er hat nichts dagegen getan, hätte es ja tun können. Für Gott kein Problem. Und diese Menschheit wendet sich so ab, dass er sie sogar vernichtet, bis auf Noah und die Familie. Unlogisch. Die Nachkommen des Noah sind auch nicht besser. Nun entwickelt er einen Erlösungsplan und der ist auch wieder ganz komisch. Er schafft ein Volk. Und in diesem Volk lässt er seinen Sohn kommen. Völlig unlogisch. Das ist doch eines Gottes nicht würdig, dass ein Mensch wird, der sich auf dieser Ebene herabbegibt. Und dann lässt er ihn sogar noch grauslichst ermorden. Ihr versteht meine Sprache jetzt, um etwas deutlich zu machen. Für uns ist es eine Erlösung, aber von den Gedanken her, den Weg, den Gott gegangen hat, es ist ja unglaublich. Gott lässt seinen Sohn grauslichst ermorden. Für uns zum Heil. Das ist der Heilsweg. Und dann fangen an, seine Jünger dieses Geschehen zu verkündigen in der ganzen Welt. Und das eigene Volk, das er sich erwählt hat, das schlägt er mit Blindheit. Ein Großteil Israels ist mit einer Decke versehen. Und er tut das, damit in dieser Zeit die Heiden das Heil bekommen. Und dann sagt Paulus, ja, und am Ende, wenn die Heiden, die Vollzahl der Heiden erreicht ist, dann wird die Decke wieder abgenommen. Ja, ist da irgendetwas logisch dabei? Versteht ihr? Ist völlig unlogisch. Und am Ende dieses Geschehens, wo er dann sagt, und dann ganz am Ende, da wird ganz Israel gerettet. Und es wird eine ganz große Erweckung kommen und Gott wird zu seinem Ziel kommen. Aber dieser Weg dieses Heils ist also unausdenkbar. Und selbst der Paulus kommt dann am Ende, das ist in Römer 11, wo er das dann noch einmal beschreibt und sagt, dann ruft er aus, oh wie unbegreiflich sind deine Wege. Aber er sagt das eben nicht aus einem anklagenden Sinn heraus, sondern er sagt das, indem er sich beugt vor einem Gott, den er selber nicht logisch begreifen kann. Was ich damit sagen will, wir müssen damit rechnen, dass Gott sich im Laufe unseres Lebens als unlogisch erweist. Und das ist ganz bewusst. Es ist ganz bewusst, weil wenn er sich auf diese Art und Weise uns zu erkennen gibt, und das ist eine Art Gotteserkenntnis, wir begreifen überhaupt nicht, was jetzt los ist. Wir begreifen überhaupt nicht, was da jetzt geschieht und was das für einen Sinn haben soll, dass das jetzt in meinem Leben gerade passiert. Ihr Lieben, auf diesem Wege will Gott uns, das ist das eine, was ich sagen möchte in diesem Zusammenhang, etwas herausformen in uns, was für Gott und für die Gotteserkenntnis das Entscheidendste ist. Nämlich, es ist wichtiger, Gott zu vertrauen, als ihn zu verstehen. Gott zu verstehen ist wichtig. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, ja? Und Gott möchte, dass wir im Laufe unseres Lebens mit ihm immer besser verstehen, ihn immer besser kennenlernen. Es ist ja unser Ziel, dass wir absolut die Wege Gottes besser verstehen. Wir fragen ihn, ja Herr, was möchtest du? Wir möchten, dass unser Leben immer mehr in seinem Willen drinnen ist. Das ist ein wichtiges Ziel, dass wir ihn besser verstehen, dass wir ihn besser kennenlernen und das wird auch Gott beantworten. Aber es gibt noch etwas Tieferes, was Gott in uns hervorbringen will. Nicht nur, dass wir ihn besser verstehen, sondern dass wir ihm mehr vertrauen, auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Das ist Gottes Erkenntnis. Und er führt uns dann Prozesse, wo er das herausformt, nämlich durch Situationen, wo wir nicht verstehen. Wo wir keine Ahnung haben, warum das jetzt passiert. Ja, manchmal, wenn wir so Wege geführt werden, im Nachhinein ist es so, wie wenn ein Vorhang aufgeht und Gott zeigt uns, aha, das war der Sinn, warum wir so geführt worden sind und nicht so. Weil Gott vielleicht Ziele gehabt hat, die viel größer waren, als wir uns je vorstellen konnten. Und mit dieser einen Sache konnte er gleichzeitig vieles erreichen. Viel höher seine Ziele als unsere Ziele. Viel höher seine Gedanken als unsere Gedanken. Wir waren immer nur begrenzt auf das, ja, was tust du mit mir, Gott? Aber dass ich auch vielleicht ein Teil eines größeren Ganzen bin in dem Plan Gottes und er mit dem, was er gerade mit mir tut, gleichzeitig auch noch vieles andere erreicht. Das verstehen wir oft nicht. Manchmal geht der Vorhang auf, aber manchmal bleibt er zu. Wir verstehen auch nachher noch nicht, warum das geschehen ist. Ihr Lieben, wir müssen damit rechnen, und das ist auch das, was viele Menschen, Beispiele, die wir aus der Bibel kennen, die wir natürlich auch aus der Kirchengeschichte kennen und heute kennen, wo wir merken, dass Menschen, die einen Bund mit Gott eingegangen sind, dass sie durch Prozesse auch, nicht nur, aber auch hindurch mussten, wo sie nicht verstehen. Wo Gott sich als der Andere ihnen zeigt. als der Unbegreifliche. Einfach nur mit diesem einen letzten Ziel. Bist du bereit, auch dann mir zu vertrauen? Denk an den Josef, in der Bibel den Josef. Die Geschichte Josefs ist unglaublich. Er gibt ihm tolle Verheißungen, schon als Bub, mit den Träumen, die er da hat. Und den Weg, den er ihn dann dorthin führt, das ist unlogisch. Also ich hätte nicht so geführt, ja? Und er hat ihm etwas zugemutet. Er wird in die Grube geworfen. Er wird als junger Mensch verkauft als Sklave. Er wird verraten. Er kommt ins Gefängnis. Er glaubt, sein Leben ist jetzt aus. Okay. Und am Ende holt ihn Gott heraus. Ein Weg, der ist unlogisch. Ist unlogisch. Da steht immer die Frage über dem Leben des Josef: Vertraust du mir dennoch? Auch wenn du gar nichts verstehst, was da jetzt passiert. Der Mose. 40 Jahre verbringt er in der Wüste. Als Gott ihn beruft, ist er ein 80-jähriger Mann. Ist doch unlogisch, einen 80-jährigen Mann zu berufen, dass er ein ganzes Volk aus der Wüste führt. Das ist ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage jetzt, ja. Und diese 40 Jahre in der Wüste, ja, was soll das? Das sind Wege, die Gott uns zumutet, die sind unbegreiflich. David, als junger Mann wird er gesalbt zum König, er ist in dem Bewusstsein, er wird König und dann ist er ein halbes Leben auf der Flucht. Ständig auf der Flucht. Ständig in der Gefahr, getötet zu werden. Weit weg von dem, wozu er berufen worden ist. Genau in das Gegenteil hineingeführt, was eigentlich über ihm ausgesagt wurde. Und ihr Lieben, das ist etwas, was wir nun auch in unser Leben, jetzt vielleicht nicht in diesen dramatischen Weisen nachvollziehen können. Aber wir müssen verstehen, dass Gott es uns zumutet, dass wir durch Wege geführt werden, die wir nicht begreifen, um ihn zu erkennen. Das ist ja der Punkt. Es geht um Gottes Erkenntnis. Und ihn zu erkennen heißt, er ist auch dann hundertprozentig vertrauenswürdig, wenn ich ihn nicht verstehe. Das ist Gottes Erkenntnis. Er ist hundertprozentig vertrauenswürdig und gut, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Auch wenn alles dunkel um mich ist. Ihr Lieben, das ist eine Sache, die aus dem 73. Psalm zum Beispiel schon schön hervorkommt. Da spricht ein Beter, Asaf ist sein Name, und er ist geplagt in seinem Leben. Er schreibt es so, ich bin geplagt, Tag und Nacht. Er schreibt nicht, womit er geplagt ist. Aber die Hand Gottes ist schwer auf ihn und er versteht überhaupt nicht. Und dann schaut er auf die Gottlosen und dann sieht er, wie die dahin leben in Saus und Braus und ihnen passiert überhaupt nichts. Und sie sind reich und sie sind sozusagen in der Blüte ihres Lebens, können es voll genießen. Und er, der einen Bund mit Gott eingegangen hat, er darbt dahin und wird geplagt Tag und Nacht. Gott mutet uns das zu. Und ihr Lieben, darin ist die Frage, ob wir ihn erkennen als denjenigen, dem wir dennoch vertrauen. Denn das Ende dieses 73. Psalmes beginnt mit dennoch. Auch wenn ich sehe, wie die Gottlosen und so weiter und so weiter und so weiter, dennoch. Dennoch halte ich mich an dich. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, sagt er, so bleibst du doch mein Teil und mein Fels, auf den ich baue. Er versteht überhaupt nicht, warum es den Gottlosen so gut geht und ihm im Gegensatz dazu so enorm schlecht geht. Und das, was Gott herausformen möchte aus ihm, ist dieses dennoch. Ihr Lieben, Gott wird uns in manchen Situationen unseres Lebens durch solche Perioden führen, wo er auch aus uns herausformt Und zwar nicht nur theoretisch, weil wir es gehört haben in der Bibel, sondern praktisch, weil wir es erfahren. Wo wir herausgefordert sind zu diesem Dennoch. Dennoch, obwohl ich nicht verstehe und du unbegreiflich bist, halte ich an dir fest. Und dieses Dennoch beruht ja nicht auf eine Spekulation, sondern dieses Dennoch beruht hier. Das ist nicht mehr wegzuleugnen. Das, was Gott aus Liebe zu uns getan hat und uns für Zeit und Ewigkeit gerettet hat. Und aufgrund dessen kannst du und ich sagen, dennoch. Das, was Gott offenbart hat von seiner Liebe, ist so groß, dass wir auch dann, wenn wir ihn überhaupt nicht mehr verstehen, sagen können, dennoch. Ich vertraue dir. Und das ist so wichtig für uns, weil wir alle sind Menschen, die sind so vom Kopf geprägt. Die sind so vom Verstand geprägt. Ich möchte es so gerne ergründen, warum etwas so oder so ist. Vor allem, wenn ich einen Weg geführt werde. Wenn ich durch etwas durch muss, was sehr, sehr schwer ist. Dann möchte ich wissen, warum. Und wenn ich keine Antwort bekomme, dann geht es mir schlecht. Und dann fangen Fragen und Zweifel an der Liebe Gottes. Und da will Gott uns prüfen. Kommt dieses Dennoch in unserem Leben, obwohl wir nicht verstehen? Und als letztes, ihr Lieben, gibt es ja noch eine Stufe, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, Stufe, oder einen Aspekt, der noch ein bisschen tiefer geht. Und das ist auch manchmal, wo Gott uns hineinführt, und da ist das beste Beispiel der Hiob. Viele haben ja jetzt im Hiob gelesen als Texte, in der Bibellese, das ist wirklich ein Rätsel. Und ihr Lieben, das ist etwas, wo wir noch einmal merken, dass Gott uns begegnen kann, noch einmal in einer tieferen Weise, als ich es vorhin geschildert habe. Und zwar darf ich es vielleicht so sagen, Gott begegnet uns nicht nur manchmal als unverständlich, und unbegreifbar, dann kann man immer noch sagen, naja, dahinter ist ja doch vielleicht ein höherer Sinn. Aber das Tiefste, was der Hiob erlebt, ist, Gott begegnet ihm als fremd. Gott begegnet ihm als Fremder. Diese Art, wie Gott ihm begegnet, ist so, dass er nicht mehr weiß, wer Gott ist. Versteht ihr, das ist noch tiefer. Er weiß nicht mehr, wer Gott ist. Er hat tolle Erfahrungen mit Gott gemacht. Er war, wenn ich so sagen wollte, der Gläubigste im ganzen Ort. Er beschreibt es ja auch und sagt, er war so als Gerechter bekannt, also als einer, der an Gott gehalten hat, dass man vor ihm den Hut gezogen hat. Man hat so eine Achtung gehabt vor seinem Haltung Gott gegenüber, vor seiner Art und Weise, wie er gerecht versucht hat zu leben. Er war sicher der Frömmste, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und der es auch erlebt hat, dass Glaube Segen bringt. Er war reich. Er war von Gott gesegnet, innerlich und äußerlich. Und dann passiert ihm das. Es wird ihm seine Gesundheit genommen, zuerst einmal seine Kinder, seine Frau und so weiter. Nein, seine Frau nicht, aber seine Kinder. Und dann das ganze Besitz geht drauf. Dann wird seine Gesundheit angetastet. Er bekommt böse Geschwüre. Er muss außerhalb des Ortes, so wie die Aussätzigen draußen irgendwo wohnen. Und noch mehr, er wird verachtet. Ihr Lieben, er war der höchst angesehene Mann in der Stadt. Und jetzt ist er der Verspottetste. Total verspottet. Total sozusagen in einer Situation, wo er Gott und die Welt nicht mehr versteht. Und wo er Gott kennenlernt als Fremder. Ihr Lieben, das geht an die Nieren. Wenn man in Situationen hineinkommt, und seien sie nur kurz, wo man nicht mehr weiß, wer Gott ist. Wo Gott einem so fremdartig erscheint. So radikal anders, dass man ins tiefste Loch hineinfallen kann. Ins tiefste Loch hineinfallen kann. Wo es so tief ist, dass man selber nicht mehr ein Dennoch sprechen kann. Das ist eine wichtige Aussage, wichtiger jetzt. Hiob war in einer Situation, wo er nicht einmal mehr ein Dennoch sagen konnte. Fremd, Gott ist völlig fremd, dass er das zulässt. Jetzt kennt er sich überhaupt nicht mehr aus. Und er fängt an zu klagen. Er, der Gerechte. Ihr kennt diese Klage, ich lese nur ein paar Verse, in denen das so deutlich hervorkommt, gleich am Anfang. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Er verflucht diesen Tag. Und darum, warum starb ich nicht von Mutterleib an? Warum verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Denn dann läge ich jetzt da und wäre still, nämlich tot. Ich schliefe und dann hätte ich Ruhe, wenn ich gestorben wäre. Und so geht das ganze Kapitel hindurch. Und ihr Lieben, die Geschichte des Hiob ist eine unglaubliche Herausforderung. Nämlich für die Gotteserkenntnis. Für die Gotteserkenntnis. Und die Reaktion des Hiob, obwohl ihm Gott so fremdartig ist, dass er gar nicht mehr weiß, wer Gott ist, und dann anfängt, mit ihm zu klagen und ihn herauszufordern. Er argumentiert ja dann heftig, nicht nur mit den Freunden, sondern mit Gott selber. Und er möchte sich rechtfertigen vor Gott und er möchte, dass Gott sich rechtfertigt vor ihm. Dass Gott sich rechtfertigt vor ihm. Und ihr Lieben, dann kommt eine Stelle, die, wenn man sie ein bisschen tiefer bedenkt, die muss einem umhauen. Mitten in seiner Klage. Plötzlich, ich sage es einmal so jetzt, plötzlich aus dem Nichts heraus, mitten wo seine Worte, sein Mund noch gefüllt ist, mit Anklage und Gott sagt er plötzlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lest diese Stelle nach. Die kommt aus dem Nichts. Die kommt mitten aus dieser unglaublichen Klage, wo er Gott erlebt hat als fremder Gott. Und plötzlich sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass ich ihn sehen werde. Und meine Augen, und jetzt hört zu, was er sagt, und meine Augen werden ihn sehen eines Tages nicht als Fremden. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst darüber gelesen habt. Nicht als Fremden. Das heißt, jetzt erlebt er ihn als Fremden. Wie kommt diese Aussage aus seinen Lippen? Ihr Lieben, das hat mich bewegt. Und das sagt mir etwas noch einmal über die, etwas über Gottes Erkenntnis und über das Wesen Gottes, nämlich, obwohl Hiob versagt in allem, auch in seinem Glauben. Er ist kein Glaubensheld. Und er weiß, dass auch sein Glaube draufgegangen ist. Er kann kein Dennoch mehr sagen. Trotzdem ist dieses Bekenntnis in ihm. Wisst ihr, was mir das sagt? Das sagt mir, dass die Größe Gottes Erkenntnis besteht darin, dass er sogar dann, wenn wir nicht einmal zu einem Dennoch mehr fähig sind, uns hält. Und in uns durch seinen Heiligen Geist eine Gewissheit schenken kann, die nichts mehr, nicht mehr einen Millimeter von meinem eigenen Können abhängig ist. Wo er ein Bekenntnis ausspricht, das nicht einen Millimeter mehr abhängig ist von dem, was er selber noch an Glaube und an dennoch sagen kann. Er kann nichts mehr. Er kapituliert vollkommen. Das ist ja so schön am Ende der Geschichte in Kapitel 42, wo er dann deutlich kapituliert vor Gott und sagt ja dann noch einmal, ich höre jetzt auf, mit dir zu argumentieren. Ich habe eingesehen, dass ich sowieso kein Argument gegen dich habe und du niemals dich rechtfertigen musst vor mir und dass ich töricht gehandelt habe. Und wo er dann ja auch noch einmal zum Ausdruck bringt, wo er sagt, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das ist doch interessant. Der Hiob sagt dieses Wort nicht, als es ihm gut ging. Er sagt es nicht, als er aufgrund seiner Gerechtigkeit und seiner Glaubensstärke der angesehenste Mann war im Ort, wo nachweislich Segen auf ihm war, wo er erlebt hat die Fürsorge und die Treue Gottes. Da sagt er nicht, ich habe dich jetzt mit meinen Augen gesehen, als Gott ihm als Fremder begegnete. Und Gott als Gott ihm in dieser Weise begegnete, wo er ihm so fremd war, wie nur irgendwas und nichts mehr übrig blieb, nicht einmal mehr ein Dekagramm Glaube. Plötzlich merkt er, dass Gott in ihm eine Gewissheit angesiedelt hat, als reines Geschenk, versteht ihr, das ist das Besondere, als reines Geschenk, er macht ihm deutlich, dass du dieses Bekenntnis auf deinem Auge, auf deinem Munde hast. Das ist ein reines Geschenk, das ist nicht aus dir heraus. Selbst dann, wenn du sogar in deinem Glauben versagst, bin ich noch da und halte dich. Das ist eine Erkenntnis der Größe Gottes, die unbezahlbar ist. Versteht ihr? Wo uns noch einmal etwas deutlich wird von dem, was wir die ganze Zeit lesen in der Bibel, von der Gnade Gottes. Es ist nur die Gnade Gottes, dass wir durch sie gerettet werden, ja? Und so weiter. Und dass sozusagen selbst dann, wenn unser Glaube in manchen Situationen aufhört, als Menschen, die zu ihm gehören, selbst dann ist er da und fängt mich. Und da sagt Hiob, jetzt habe ich dich mit meinem Auge gesehen. Diese Tiefe der Erkenntnis, die habe ich vorher nicht gehabt. Und ihr Lieben, das ist für mich etwas, ich wünsche es mir nicht, in eine solche Situation zu kommen, niemand wünscht sich's. Aber Gott lässt es zu. Mehr oder weniger dramatisch, ist gar nicht, geht gar nicht um die Größenordnung dessen. Aber ich bin gewiss, dass Gott uns dazu bringen möchte, dass wir so kapitulieren vor dem lebendigen Gott, dass wir nicht einmal sagen können, schau her Gott, wie sehr ich dir doch vertraue. Nicht einmal das Argument wird mehr nützen sozusagen, weil wir keinen Glauben mehr haben. Das hat Hiob erfahren. Also das ist mich so angesprungen, wie ich diesen Text gelesen habe, in Hiob 13, glaube ich, ist es, wo er mitten aus der Klage heraus sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen. Und meine Augen werden ihn sehen, nicht als Fremden. Und er schreibt da nicht, es ist nicht ersichtlich, was er damit genau jetzt meint. Es geht sicherlich auch in diese Gedanken hinein, auch wenn ich jetzt sterbe und draufgehe. Du lässt mich nicht im Staub. Das ist auch das Wort, das kommt hier vor in dieser Redeweise. In Kapitel 13. Das ist die Auferstehungshoffnung, das erste Mal in der Bibel, wo sie so deutlich herauskommt, in einer Form, wie wir sie jetzt nicht mit dem Wort Auferstehung benannt bekommen, und trotzdem ist es da. Ich weiß, ich werde dich sehen und nicht als Fremden. Dann wirst du mir ganz vertraut sein. Obwohl ich jetzt dich als Fremder lebe, aber du bist mir nicht fremd in Wirklichkeit. Das ist sozusagen ein reines göttliches Geschenk, das Hiob empfangen hat, das Gott eingepflanzt hat durch seinen Heiligen Geist. Und wir alle sind Tempel des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, auch wenn wir solche Situationen erleben, wo alles um uns herum finster ist, wo wir nichts mehr verstehen, wo Gott uns fremdartig bis zum Geld nicht mehr ist, sorgt Gott selber für seine Kinder, dass tief in unserem Herzen, vielleicht in einem Winkel, durch seinen Heiligen Geist diese kleine, größere Gewissheit, die der Hiob hier ausspricht, bleibt. Und das ist nicht mein Verdienst. Und wenn wir das erkannt haben, alles hat versagt von mir, es bleibt nur mehr er. Und er sorgt dafür, in dieser Gewissheit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen. Dann ist das die tiefste Gotteserkenntnis, die wir überhaupt haben können. Eine ganz andere Art von Gotteserkenntnis, wie wenn wir ein Wunder nach dem anderen erleben und er sich darin manifestiert als der Gott, der alles kann, der alles vermag, der Mächtige, der Große, der herrliche Gott. Und er tut es ja auch und wir dürfen uns danach ausstrecken, aber er tut es auch anders, weil er nur auf die andere Art und Weise noch eine tiefere Gotteserkenntnis in uns hervorbringen möchte. Und dass er uns zeigt, dass er wirklich auch uns als Glaubende, die wir nicht unsere Hand ins Feuer legen können, dass wir immer durchhalten. Dasselbe ist, wenn Menschen Martyrium erleben, um des Namens Jesu willen. Ich bin überzeugt, da wird unser Glaube versagen möglicherweise, wenn das auf uns zukäme. Und dann werden wir ihn auch erkennen, als den, der drunter steht und etwas in uns hervorbringt, was wir nicht mehr können. Was wir nicht mehr können. Ihr Lieben, das macht heilsgewiss. Versteht ihr? Wo ich nicht mehr immer zittere, ob ich es durchhalte. Gott ist so treu, dass auch dann, wenn ich es nicht durchhalte, aus bestimmten Erfahrungen heraus, nicht aus Fahrlässigkeit, das ist jetzt nicht gemeint, ja, sondern auf der Schwere der Situation immer noch drunter ist und uns hält und trägt. Das ist etwas Kostbares. Und darum sollten wir auch diese schweren Zeiten nicht verachten. Denn Gott will etwas hervorholen in uns, was noch kostbarer ist. Dieses Bekenntnis von dem Hiob ist das Kostbarste überhaupt, was in dem ganzen Hiob-Buch ist. Und es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und darauf dürfen wir uns alle verlassen, dass Gott uns auch in dieser Weise begegnet. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben und wir wollen dir sagen, Herr, wir wollen dich anerkennen als unseren Herrn und Gott. Wir wollen dich anerkennen in guten wie in schweren Tagen. Wir wollen dich anerkennen und bei dir bleiben und an dir festhalten, auch wenn wir deine Wege nicht begreifen. Und wir wollen dir danken, dass du selber dafür sorgst, dass in unserem Herzen tief drinnen, vielleicht sehr vergraben, aber dann doch herauskommend, diese Gewissheit steht, dass nicht wir die sind, die unser Heil tragen müssen, sondern dass du es bist, der es trägt. Dass du es bist, der in uns auch in diesen Situationen diese Gewissheit schenkt. Herr, wir danken dir für die Wege, die du mit uns gehst. Und Herr, wenn diese Wege so sind, dass wir sagen können, so wie du es hier sagst, deine Wege sind höher als unsere und deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass wir nicht irre werden an dir selber. Und wir danken, dass du uns dann nie verlässt, auch wenn wir dich manchmal überhaupt nicht mehr sehen in einer Situation. Aber dass du in Wirklichkeit uns nie verlässt. Und Herr, wir bitten dich, dass unser Glaube wirklich auf Felsen gegründet ist und dass wir immer tiefer hineinfinden in die Erkenntnis, wer du wirklich bist und wie vertrauenswürdig du wirklich bist. Dass es nichts in dieser Welt gibt, was uns wegholen könnte von dir und von deiner gnädigen, gütigen, liebevollen Hand. Herr, wir sind wirklich total in dir geborgen. Das zeigt auch diese Geschichte von hier. Wir sind in dir geborgen. Wenn wir dir gehören, wenn wir unsere Hand nach dir ausgestreckt haben, wenn wir bei dir bleiben wollen. Und Herr, wir danken dir so sehr, was für ein wunderbarer Gott du bist.